Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Rauchen ist nicht mehr das, was es früher war. Und nein, das ist jetzt nicht so nostalgisch gemeint und auch nicht auf die neuen Formen von Rauchen bezogen, auf E-Zigaretten und alles, was es mittlerweile gibt, sondern ganz nüchtern betrachtet, es ist ja nicht so ewig her, dass noch gefühlt überall geraucht wurde und faktisch wirklich in sehr vielen Bereichen, in denen das heute nicht mehr der Fall ist. Also es gab schon durchaus Zeiten, da hat man nicht so richtig hinterfragt, ob man mit Kindern im Auto sitzt oder im Wohnzimmer und dann wurde geraucht. Das war natürlich damals schon nicht gut, aber ja, der Blick drauf hat sich verändert. Raucher haben natürlich auch immer Möglichkeiten gefunden, was dagegen zu setzen. Auch humoristische Sachen, da wurden dann humoristisch immer gerne böse Staatsmänner gegen gute Staatsmänner gestellt, um zu sagen, seht her, die Guten haben geraucht und die Bösen nicht. Warum ich auf die Staatsmänner komme? Weil ausgerechnet im Land eines großen Staatsmannes, der Raucher war, nämlich Großbritannien, jetzt der Versuch da ist, ein wirklich strenges Rauchverbot zu schaffen. Gabi Biesinger.
Der britische Premierminister Winston Churchill zeigte sich gerne lässig mit Zigarre. Und für Churchills selbsternannten Enkel im Geiste, Ex-Premierminister Boris Johnson, ist es deshalb totaler Wahnsinn, dass ausgerechnet Churchills konservative Partei Zigarren verbieten will.
We're banning cigars. The party of Winston Churchill wants to ban. I mean. It's just mad.
Nur noch 12% der Briten greifen regelmäßig zum Glimmstängel. Hohe Preise und Rauchverbote in Innenräumen haben den Tabakkonsum immer weiter sinken lassen. Trotzdem gelten die Folgen des Rauchens in Großbritannien als Todesursache Nummer 1 und sollen den britischen Gesundheitsdienst, NHS und die Wirtschaft jährlich mehr als 20 Milliarden Euro kosten. Das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten liegt bei 18 Jahren. Trotzdem qualmen geschätzt 100.000 jüngere Jugendliche regelmäßig. Die konservative Regierung will Zigaretten nun quasi ausschleichen. Das Gesetz sieht vor, das Mindestalter für den Tabakkauf jedes Jahr um ein Jahr zu erhöhen. Wer heute 15 Jahre oder jünger ist, soll nie legal Zigaretten kaufen dürfen. Der Weg in die Abhängigkeit soll direkt unterbunden werden, erklärte Gesundheitsministerin Victoria Atkins in der Parlamentsdebatte.
There is no liberty in addiction.
Sucht ist keine Freiheit. Nikotinabhängigkeit bietet den Betroffenen keine Wahl. Die meisten fangen in jungen Jahren an zu rauchen. Und 3/4 sagen rückblickend, sie wünschten, sie hätten nie damit begonnen. Die Labour-Opposition unterstützt das Gesetz. Für die Abstimmung wurde der Fraktionszwang aufgehoben. Und so waren es bei der Debatte im Unterhaus vor allem Kritiker von Premierminister Rishi Sunak aus den eigenen Reihen, die gegen sein Gesetz wetterten. Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss nannte es unkonservativ.
The instinct of this establishment,
das Establishment, das sich heute in diesem Parlament in einem parteiübergreifenden Konsens vereint hat, glaubt, bessere Entscheidungen für die Menschen zu treffen, als die Menschen selbst es können. Am Ende stimmte rund die Hälfte der konservativen Abgeordneten gegen das Gesetz ihres Premierministers oder enthielt sich. Neben der Gefahr des Nanny-States, den Menschen immer mehr vorzuschreiben, wurde davor gewarnt, dass ein Schwarzmarkt entstehe und die Verbote von den Behörden gar nicht durchgesetzt werden könnten. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, E-Zigaretten unattraktiver für Jugendliche zu machen. Der Chefmediziner der Regierung, Chris Whitty, erläuterte in der BBC: Wir wollen sicherstellen, dass Vaping weiterhin für Menschen verfügbar ist, die mit echten Zigaretten aufhören wollen, weil die so viel gefährlicher sind. Aber süße Geschmacksrichtungen oder knallige Verpackungen für Vapes sollen eingeschränkt werden, um sie weniger attraktiv zu machen für Kinder. In einem anderen Gesetz sollen Einweg E-Zigaretten grundsätzlich verboten werden. Umfragen zeigen, dass 60% der Briten die Anti-Raucher-Maßnahmen unterstützen. Aber junge Leute auf der Straße sind skeptisch, ob etwa neutrale Verpackungen etwas bringen.
Vaping is such a part of young people's culture at the moment. Everybody's vaping nowadays.
Vapen ist bei jungen Leuten gerade total in. Jeder macht das. Und ist Rauchen für Jugendliche nicht jetzt schon verboten und es wird trotzdem gequalmt?
Smoking is banned for people underage, but they still do it.
Also, die britische Regierung will Rauchen verbieten, ein strenges Rauchverbot, bis irgendwann niemand mehr rauchen darf. Und ja, wie gehört, streitet auch direkt darüber. Kann das als Idee funktionieren? Ist es eine gute Idee? Wäre es auch eine für Deutschland? Darüber spreche ich mit Falk Kiefer. Er ist Co-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie und arbeitet an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin der Universität Heidelberg. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Schlucke.
Wie gehört, das ist natürlich ein Thema, wo direkt Meinungen relativ klar aufeinander prallen. Glauben Sie, wenn das von vornherein schon so umstritten ist, kann das was bringen?
Ja, das ist ein erstaunlich intelligenter Vorschlag, insofern, dass er aus der Politik kommt. Aber die Briten sind ja für ihren Pragmatismus bekannt. Es kann sehr gut funktionieren, weil wir inzwischen wissen, dass Suchtmittel erst dann attraktiv werden oder als notwendig gesehen werden, wenn man sich an sie gewöhnt hat. Also in Kulturen, die nie geraucht haben oder nie Alkohol getrunken haben, fehlt Alkohol oder Tabak überhaupt nicht. Da kommen Menschen nicht auf die Idee, dass ohne Trinken und Rauchen das Leben weniger attraktiv sei. Erst das Anfixen in der Jugend führt dazu, dass Menschen später glauben, ihr Leben wäre weniger wert, ohne zu rauchen oder zu trinken.
Und trotzdem haben ja überall auf der Welt irgendwelche Menschen auch schon in früheren Zeiten damit angefangen, solche Dinge zu tun.
Naja, es ist ja ein Massenphänomen geworden. Natürlich gibt es überall Schamanen und Rituale, wo Suchtmittel genutzt werden. Inzwischen sind wir doch in der Situation, wo gerade das in Bezug auf Rauchen in Deutschland zum Beispiel zwischen 130.000 und 150.000 Menschen pro Jahr sterben. Rauchen ist die größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Die Tabakindustrie verdient Milliarden damit, junge Menschen anzufixen an Rauchen. Also Sie müssen sich ja vorstellen, kein Mensch kommt auf die Idee, dass das Einatmen von Aerosolen oder von Rauch mit Nitrosaminen und gesundheitsschädlichen Stoffen attraktiv ist. Junge Menschen werden kulturell angefixt, das nachzumachen. Und dann schlägt der Nikotin seine Bahn und macht eine Gewöhnung und eine Abhängigkeit daraus. Mhm. Also es geht nicht darum, dass Menschen jetzt ferngehalten werden sollen, mal in einem ritualen Kontext irgendeine Substanz einzunehmen, sondern es geht um eine große Industrie, die extrem viel Geld damit verdient.
Dieser Weg, funktioniert der besser als das, was man bisher schon oft versucht hat und was doch oft gescheitert ist? Also Stichwort Prohibition, was dann einfach irgendwie bekämpft wird. Aber glauben Sie, dass dieser schrittweise Weg irgendwann dann wirklich zu einer weitestgehend rauchfreien Gesellschaft führt?
Ja, absolut. Deswegen fand ich diesen Weg sehr intelligent und evidenzbasiert. Prohibition ist insofern schwierig, weil es schwierig ist, in einer Gesellschaft Drogen, die eingeführt sind, wieder wegzunehmen. So ein Nebenthema wäre jetzt Cannabis, was wir gerade einführen. Also von daher sind die Briten auf einem anderen und, wie ich denke, intelligenteren Weg. Wenn eine Droge in diese Gesellschaft eingeführt ist und legal ist und konsumiert wird, dann sind Menschen in einer Kultur aufgewachsen, in der es üblich war, zum Feiern zu trinken, zur Entspannung zu rauchen, mit Freunden zu rauchen, wenn man es cool sein will, zu rauchen oder zu trinken. Und das lässt sich ganz schwer wieder zurückdrehen. Menschen, die in einer Kultur groß werden, wo das nicht üblich ist oder wo der Zugang beschränkt ist, denen fällt es überhaupt nicht schwer. Und von daher ist dieses schrittweise Vorgehen, nicht zu kämpfen mit den 60-Jährigen oder 30-Jährigen, die sich gewöhnt haben an ihre Substanzen, sondern den Jugendlichen eine attraktive Kultur zu vermitteln, bei der es ohne Rauchen und Trinken oder Drogen möglich ist, zu feiern, zu entspannen, beieinander zu sein und nett miteinander umzugehen. Das ist, glaube ich, ein Weg, der positiv ist.
Jetzt haben Sie da am Ende ja schon ein sehr großes Bild gezeigt über die Zigarette hinaus, also das Feiern ohne jeglichen Substanzrausch quasi. Das ist ja nun aber alles da und gerade, Sie haben das Stichwort genannt, befinden wir uns in vielen Ländern dieser Welt, in einigen Ländern in einer Gegenentwicklung, was Cannabis angeht. Das ist sozusagen eigentlich ja für die Menschen dann widersinnig, wenn wir so einen strengen Weg haben in Großbritannien jetzt gerade und parallel andere Dinge gelockert werden.
Ja, also zum einen würde ich strengen Weg einschränken, weil die Menschen, die abhängig sind oder sich gewöhnt haben an Tabak, dürfen ja weiter rauchen. Sondern es ist eigentlich relativ wenig streng, dass man den Menschen das Rauchen nicht verbietet, die sich ans Rauchen gewöhnt haben. Aber man fürsorglich ist, darauf zu achten, dass Kinder andere Wege kennenlernen, Spaß zu haben und zu entspannen, als zu Suchtmitteln zu greifen. Also das finde ich jetzt nicht streng. Mhm. Aber der Weg ist tatsächlich ein anderer, weil er intelligent die gesellschaftliche Entwicklung vor Augen hat und nicht einfach kapituliert und sagt, ach, die kiffen ohnehin alle und die rauchen ohnehin alle und sind ohnehin alle betrunken, dann können wir es auch gleich legalisieren. Ja. Das ist natürlich für die Politik sehr bequem, weil die Gesellschaft, die schon raucht und kifft und trinkt, da irgendwie mitgeht vielleicht. Aber wenn man sich die Entwicklung in 20, 30 oder 40 Jahren anguckt, dann wird es Unterschiede geben. Und eine Gesellschaft, in der Jugendliche lernen, dass Rauchen, Kiffen, Trinken dazugehört, wird in 30 Jahren anders aussehen als eine Gesellschaft, die Alternativen anbietet.
Also, gute Idee, haben Sie gesagt, kann auch funktionieren, haben Sie gesagt. Jetzt gab es ähnliche Versuche auch mal in Neuseeland und das Stichwort Tabakindustrie fiel ja auch schon. Da wurde das wieder gekippt und manche sagen dann, ja, die ist einfach zu mächtig. Ganz kurz zum Schluss, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir hier in Großbritannien vielleicht einen Erfolg erleben, der sich dann fortsetzen könnte?
Ja, ich denke, das ist ein Weg mit vielen klaren Schritten. Wir haben auch über die Weltgesundheitsorganisation ein sehr, sehr gute Rahmenübereinkommen weltweit, die seit fast 20 Jahren besteht. Zur Tabakkontrolle, Deutschland ist da immer auf den letzten Plätzen, wenn nicht gar ganz auf dem letzten Platz weltweit, weil die Tabakindustrie hier noch besonders viel Lobby-Einfluss hat. Aber dieser Weg ist ja schon weit gegangen. Und wir haben es in der Einführung ja auch gesagt, der Alltag des Rauchens in der Kneipe, bei der Party, überall, hat sich schon verändert. Es kommt einem auch total schräg vor, wenn man sich die Situation von vor 20 Jahren vor Augen führt. Und diese kleinen Schritte werden weitergehen. Und ich bin guter Hoffnung, dass unsere Kinder und Enkel nicht in dem Maße abhängig sein werden und die Todesraten in 20 oder 30 Jahren nicht mehr so exorbitant hoch sein werden wie aktuell, wenn man diesen Weg weitergeht.
Falk Kiefer sagt das, Co-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke.